Deutschlandfunk, eine Welt.
Die Sicherheitslage und die humanitären Verhältnisse in Bagdad hätten sich verbessert, so das Oberverwaltungsgericht von Nordrhein-Westfalen in dieser Woche. Deswegen gäbe es für Asylsuchende aus der irakischen Hauptstadt auch keinen generellen Abschiebungsschutz. Gegen ihren abgelehnten Asylantrag geklagt hatte eine Frau aus Bagdad, und zwar mit der Begründung, dass sie als Zivilistin dort durch den Bürgerkrieg gefährdet sei. Das Gericht argumentierte wiederum, die Opferzahlen in Bagdad seien aktuell auf dem niedrigsten Stand seit Jahren. Vor der Sendung habe ich mit Carsten Kühntop darüber gesprochen, wie er selbst die Sicherheitslage im Land und in der Hauptstadt wahrnimmt und unter welchen Bedingungen er vor Ort eigentlich recherchieren konnte.
Für mich ist ein Aufenthalt in Bagdad derzeit völlig problemlos. Ich schätze die Stadt als sehr sicher ein mittlerweile. Die Sicherheitslage hat sich allgemein in den letzten 1-2 Jahren dramatisch verbessert. Deshalb hat man zum Beispiel die Blast Walls, diese großen Betonmauern, die überall in der Stadt aufgestellt waren zum Schutz vor Bombenanschlägen, die werden seit Monaten abgebaut. Die grüne Zone, dieses schwer gesicherte Regierungsviertel im Zentrum, das ist nun zumindest zum Teil wieder für den Verkehr geöffnet, ist natürlich hervorragend für die Autofahrer, weil sie dadurch schneller von A nach B kommen. Und dann gab es über Jahre eine Statistik, die die Vereinten Nationen im Irak führten, wo alle politisch oder konfessionell motivierten Anschläge aufgeführt waren mit der Zahl der Opfer. Das haben die Vereinten Nationen vor Monaten schon eingestellt. Allein deswegen, weil es mittlerweile nur noch sehr wenige solcher Anschläge gibt.
Jetzt hat die deutsche Regierung zuletzt die Auffassung vertreten, dass der IS zwar in der Fläche weitestgehend militärisch besiegt ist, dass aber IS-Zellen im Untergrund weiterhin eine Bedrohung darstellen. Wie groß ist denn die Gefahr durch den IS aktuell noch?
Allgemein gilt das Grenzgebiet zwischen dem Irak und Syrien als ein Rückzugsgebiet des IS, dieser IS-Zellen. Die Wüste von Anbar, das ist Gebiet, das sehr dünn nur besiedelt ist, eignet sich aber für diese Leute offenbar hervorragend, um sich dort zu verstecken. Und seit Monaten schon gibt es immer wieder über Berichte an einigen Orten im Land über Anschläge. Und diese Anschläge scheinen doch die Handschrift des IS zu tragen. Und das heißt, der IS ist noch nicht geschlagen. Ich weiß ohnehin nicht, ob wir irgendwann mal sagen können, dass der IS geschlagen ist. Denn es geht ja nicht nur darum, ein paar Terroristen, die in einem Wüstencamp sitzen, da eine Bombe drauf zu werfen, um es salopp zu sagen, sondern wir haben es mit einer Ideologie zu tun. Und eine Ideologie zu bekämpfen ist ungleich schwerer und lässt sich allein mit militärischen Mitteln natürlich nicht erreichen.
Wenn wir nochmal auf die deutsche Präsenz im Land schauen, Bundeswehrsoldaten sind ja als Ausbilder für irakische Sicherheitskräfte vor Ort. Das ist ein Mandat, das Ende Oktober ausläuft. In der Großen Koalition gibt es jetzt in der Sache Verlängerung oder Abzug Meinungsverschiedenheiten. Was ist denn Ihr Eindruck? Wird die Bundeswehr im Irak noch gebraucht?
Militärisch sicherlich. Das ist ja das, was die Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer auch hörte von den Militärs vor Ort, als sie kürzlich hier in der Region war. Aber letztlich ist das meiner Meinung nach eine politische Frage, ob die Bundeswehr sich weiterhin an diesem Einsatz beteiligen möchte oder sollte.
In jüngster Zeit gab es im Irak auch mehrere Drohnenangriffe. Einige Beobachter glauben, dass Israel dafür verantwortlich ist. Ist diese Sicht aus Ihrer Sicht wiederum plausibel? Und was genau hat es mit dem Iran-Konflikt zu tun?
Ja, das waren die ersten israelischen Angriffe auf Ziele im Irak seit mehreren Jahrzehnten im Visier pro-iranische irakische Milizen.
Das heißt, das ist gesichert, dass das Israel war?
Ja. Das ist gesichert. Also es gibt niemanden, der behauptet, dass dies nicht gewesen wären. Israel erklärt sich in diesen Dingen in der Regel nicht. Das ist Teil eines Kalten Kriegs, den Israel und der Iran führen seit geraumer Zeit schon. Worum es den Israelis, glaube ich, geht, ist zu verhindern, dass der Iran eine Landbrücke nutzen kann, die sich im Laufe der Jahre ergeben hat. Also eine Landverbindung zwischen Teheran über den Irak, über Damaskus bis zum Libanon. Dass auf diese Art und Weise der Irak in diese Konfrontation mit hineingezogen wird, ist für den Irak und für die Menschen im Irak sicherlich das Letzte, was sie brauchen.
Jetzt gab es ja nach dem G7-Gipfel in Biarritz vorsichtige Hoffnungen auf eine mögliche Annäherung zwischen den USA und dem Iran. Was verbindet sich genau für den Irak mit dieser Frage?
Der Irak sitzt zwischen allen Stühlen. Man ist einerseits partnerschaftlich verbunden mit den USA, benötigt die Hilfe der Amerikaner auch weiterhin. Auf der anderen Seite teilt man mit dem Iran eine 1200 Kilometer lange Landgrenze. Das ist der Nachbar. Und natürlich ist es für die Iraker völlig normal, zu diesem Nachbarn gute Beziehungen zu haben. Die Iraker wehren sich seit langem dagegen, gegen Versuche, dass sozusagen beide Seiten, die Iraner und die Amerikaner, versuchen, sie auf ihre jeweilige Seite zu holen. Die Iraker möchten eben sich nicht entscheiden müssen zwischen der Partnerschaft mit den USA und einer Partnerschaft mit dem Iran. Sie möchten beides haben, weil sie beides für vorteilhaft halten.
Das heißt, die Idee, neutral bleiben zu können in diesem Konflikt.
Richtig, genau.
Wenn Sie uns zum Abschluss einen groben Überblick geben, vor welchen Herausforderungen steht der Irak heute? Wie ist das bestellt um Wiederaufbau und gesellschaftlichen Zusammenhalt?
Das kann man kurz und knapp sagen. Erstens, der Wiederaufbau, der ist im Wesentlichen leider bisher über den Status einer Stabilisierung nicht hinausgekommen, wo es also darum geht, dass Menschen, deren Dörfer beispielsweise zerstört worden sind, dass die erstmal wieder Strom bekommen, dass die Trinkwasser bekommen. Sehr viel mehr ist leider nicht passiert. Dann zweitens ist es nach wie vor so, dass die sunnitischen Araber, es ist eine Minderheit im Irak, dass die sich marginalisiert fühlen, an den Rand gedrängt fühlen, dass sie unter diesem Pauschalverdacht stehen, das seien alles Terroristen, das seien alles Anhänger von Saddam Hussein. Und das ist ein fruchtbarer Boden für den IS, weil der IS sich dann aufspielen kann als der Protektor sozusagen dieser sunnitisch-arabischen Minderheit. Drittens, die grundsätzliche Frage der künftigen Verfasstheit des Irak, die ist weiterhin nicht geklärt. Also, welche Rolle spielen die Provinzen im Land, welche Rolle spielen die Regionen, wie wollen wir Iraker fortan in diesem Land zusammenleben? Das ist eine Debatte, die die Iraker seit Jahren eigentlich schon hätten führen müssen, die sie bisher aber nicht gepackt haben. Und letztlich muss man sagen, die Institutionen des Staates, die Ministerien, die Verwaltungen gelten weitgehend als dysfunktional. Einige sprechen bereits vom Irak als einem gescheiterten Staat. Das ist ein hartes Urteil, aber mindestens muss man sagen, dass der Zentralstaat, das Bagdad, sehr, sehr schwach ist in seinen Strukturen. Und daran natürlich knüpft sich auch die Frage, ob die Iraker in der Lage sein werden, fortan die Bedrohungen, die militärischen Bedrohungen, zum Beispiel durch den IS, ob sie dem alleine beikommen können oder ob sie nicht auf absehbare Zeit auch weiterhin die Hilfe brauchen von den Amerikanern zum Beispiel, aber eben auch von den Deutschen.